Sie wollen bessere Noten im Studium oder Sie wollen entspannter studieren und zugleich erfolgreicher? Dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Studium mit Rückenwind, dem Erfolgspodcast nicht nur für Studierende. Von und mit Kira Klenke, Professorin und Buchautorin im Web unter www.kiraklenke.de.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast von Studium mit Rückenwind. Ich freue mich auf ein Telefoninterview mit der Frau Professor Antje Ohlhoff. Die ist Professorin an der Fachhochschule Bielefeld und sie ist aber auch Coach. Sie hat eine Praxis als Coach und gerade das Coachen von Studierenden ist eine von ihren Spezialitäten. Wenn Sie in diesem Podcast bei den alten Folgen gucken, können Sie auch sehen, dass Antje und ich schon mehrere Podcasts zum Thema Studentencoaching gemacht haben. Ja, Antje, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir mal wieder was zusammen machen.
Ich freue mich auch. Du hast ein neues Thema, an dem du für dich geforscht hast und an dem du auch mit deinen Studierenden zusammen geforscht hast. Und nachdem wir uns neulich unterhalten haben, haben wir gesagt, das wäre mal ein Thema für den nächsten Podcast. Vielleicht magst du das Thema selber vorstellen.
Ja, das Thema ist intuitiv kreatives Denken im Vergleich mit logisch-rationalem Denken und was das für Auswirkungen auf das Lernen hat. Also das ist ein spannendes Thema, was ich auch mit meinen Studierenden in der Weihnachtsvorlesung besprochen habe und auch ein bisschen erforscht habe.
Und es ist ein Thema, was sonst sicherlich auch, was weiß ich, im Rhetorikunterricht oder in den Social Skills Vorlesungen nicht besprochen wird an den Hochschulen. Und deshalb finde ich gut, dass wir es jetzt zum Thema haben, weil wir wahrscheinlich gleich, wenn du eine Weile erklärt hast, feststellen werden, dass diese zwei Denkmodi, sind zwei sehr unterschiedliche Denkmodi, aber das erklärt Antje noch gleich, dass die einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie jemand oder wie gut oder wie schlecht oder wie leicht jemand lernen kann.
Genau. Und unser Hochschulsystem, unser Schulsystem ist sehr stark logisch-rational dominiert. Das hat historische Gründe und es ist so, dass Menschen ein dominantes Denkmuster haben. Also entweder sind sie so eher der intuitiv-kreative Typ oder eben der logisch-rationale Typ. Und wenn sie jetzt intuitiv-kreativ sind, dann werden sie durch unser System in Schule und Hochschule nicht unbedingt unterstützt. Und das war jetzt mein Anliegen auch in dieser Weihnachtsvorlesung und auch in diesem Podcast, dass gerade diese Menschen, die intuitiv-kreativ sind, und dass die sozusagen hier eine Hilfestellung kriegen für ihr eigenes Lernen. Auch vielleicht geht es erstmal darum, ein bisschen das mit Inhalt zu füllen, was überhaupt intuitiv kreatives Denken und logisch-rationales Denken ist. Wobei ich gleich sagen muss, es ist mehr als Denken, es ist mehr ein Verhaltenstyp. Also es zeigt sich nicht nur in unserem Denken, sondern auch in unserem Verhalten, in unserem ganzen Sein kann man das beobachten, wenn man das ein bisschen ja mal untersucht. Wir haben als Vorbereitung und jetzt für unsere Zuhörer ein Bild in diesem Podcast. Ich glaube, es ist das Titelbild. Ist das richtig?
Ja, genau. Das werde ich hochladen. Wir haben ein Bild, das können Sie sich ja angucken, wenn Sie diesen Podcast hören. Genau, von einem Mann, der wütend guckt und mit dem Finger so nach vorne zeigt. Genau, ist ein sehr emotionales Bild.
Warum haben wir das? Ja, es ist genau das Geschehen, was natürlicherweise passiert, wenn wir einen Menschen ansehen, der wütend ist, es kommt sofort bei uns an, der Mensch ist wütend. Das kriegen wir sofort mit. Das ist mühelos in unserem System drin. Wir intuitiv mitfühlend erfassen wir das, ohne dass wir irgendeine Anstrengung unternehmen müssten. Und das gehört so sozusagen zu unserem intuitiv-kreativen Verhaltensmuster oder Denkmuster.
Also es ist, wenn ich das Bild angucke, es ist auch automatisch irgendwie so, es macht emotional was bei mir oder es macht an meiner Körperhaltung was, ne? Der hat die Stirn so in Falten gelegt und wenn ich den angucke, dann verspannt sich auch so ein bisschen mein Gesicht sofort. Also ich habe da auch gar keine Kontrolle drüber. Also dieses Emotionale läuft irgendwie automatisch ab, ne?
Genau, automatisch und ein bisschen auch unkontrollierbar. Und im Gegensatz dazu stelle ich dir jetzt mal eine Aufgabe. sag mir doch mal, was 17 mal 24 ist und was dabei in dir passiert, wenn ich das so sage.
Ich muss jetzt lachen, weil normalerweise würde ich wahrscheinlich nachdenken und ein bisschen rechnen und könnte das wahrscheinlich ja noch im Kopf rechnen. Und jetzt gerade, haben wir eben schon im Vorgespräch drüber geredet, bin ich vor ein paar Tagen aus Afrika aus dem Urlaub zurückgekommen und bin noch so in so einem ganz relaxten Urlaubszustand. Und jetzt ist irgendwie so, oh nee, Antje, tut mir leid, ohne mich, ich rechne es selber aus, irgendwie so.
Das ist jetzt der Unterschied zu diesem ersten Beispiel mit dem Bild. Jetzt hast du das Gefühl, du kannst dich entscheiden, ob du dieses Problem löst, ob du dich damit befasst oder ob du sagst, ach nö, heute nicht. Als du diesen Mann angeguckt hast, der wütend ist, da hast du einfach gesehen, der ist wütend. Ohne dass du dich jetzt bewusst dafür entschieden hast, rauszufinden, wie geht's denn dem? Und jetzt hast du das Gefühl, du kannst dich entscheiden.
Ja. Oder bei dem Mann war es auch keine bewusste Entscheidung, dass mein Gesicht, habe ich so gemerkt, wenn ich das Bild angucke, verspannt sich mein eigenes Gesicht so ein bisschen so ähnlich wie seins. Das ist jetzt auch keine Entscheidung. Ich sage, ich lege jetzt meine Stirn in Falten. Mhm. So, während bei der Aufgabe hatte ich so das Gefühl, Antje, also so wie, ich habe die Möglichkeit, das abzulehnen, ja.
Mhm. Genau. Das ist also ein entscheidendes Kriterium für dieses zweite Muster, für dieses logisch-rationale Verhaltensmuster oder Denkmuster. Wenn man sich dann dafür entscheidet, diese Aufgabe anzunehmen, dann ist es mit mentaler Anstrengung verbunden, also mit geistiger Arbeit. Und erfordert eben logisch strukturiertes Vorgehen und auch Zeit. Das ist ein Unterschied. Und man kann nachweisen, dass sogar der Körper bei solchen Aufgaben mit involviert ist. Also die Muskeln spannen sich an, der Blutdruck steigt, die Pupillen werden größer und so weiter. Und wenn man fertig ist oder wenn man die Aufgabe jetzt aufgibt, dann verkleinern sich auch die Pupillen wieder und der Blutdruck geht wieder runter und die Muskeln entspannen sich wieder. Also unser Körper ist bei sowas auch involviert, das kann man tatsächlich auch messen.
Und das sind jetzt zwei, was hast du gesagt, Verhaltensweisen oder Arten zu denken. Die haben wir aber im Prinzip alle, ne? Alle Menschen.
Die haben wir alle. So. Jeder Mensch hat das Fühlen, jeder Mensch hat das, was wir im engeren Sinne auch Denken nennen, dieses logisch-rationale Denken, und das haben wir alle. Und es gibt ein spannendes Buch, ein ziemlich dickes, von dem Daniel Kahnemann, der hat einen Nobelpreis dafür bekommen, oder den Nobelpreis heißt es gar nicht, heißt irgendwie Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Das ist sowas Ähnliches wie der Nobelpreis, weil er sich mit diesen beiden Denkmustern beschäftigt hat. Und es gibt ein Buch inzwischen auch auf Deutsch, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken, und da geht es genau um diese zwei Verhaltensmuster. Und er schreibt in seinem Buch, dass man sich diese beiden Systeme, also er spricht von System 1, das ist eben unser Fühlen, was automatisch geschieht, was mühelos geschieht, und diesem mental anstrengenden, logisch-rationalen, strukturierten Vorgehen, das nennt er System 2, dass man sich das beides vorstellen kann wie Akteure in uns oder eben auch Persönlichkeitsaspekte. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Das heißt nicht, dass wir so einen kleinen Homunculus in uns haben, der da jetzt was macht, sondern es sind einfach Persönlichkeitsaspekte, die wechselseitig aktiv sind.
Und werden die jetzt aktiviert zum Beispiel durch die Arten der Aufgaben? Also hast du mir ja eben jetzt so wie zwei Aufgaben, guck mir mal das Bild an und sag, was passiert, oder guck dir diese Rechenaufgabe an und was passiert. Wird das jetzt durch die Art der Aufgabe ausgelöst oder wird es dadurch ausgelöst, was ich für ein Typ bin, was ich für eine Veranlagung habe?
Ja, beides. Das erste ist, dass jeder Mensch das hat. Jeder Mensch kann fühlen, jeder Mensch kann logisch-rational denken. Und je nach Aufgabe wird es das eine oder das andere aktiviert. Und die meisten Menschen haben so ein Verhaltensmuster, was dominant ist. Und wenn ich jetzt sehr dominant in einem einen System bin und mein anderes System sozusagen nicht so aktiv ist, dann fällt es mir schwer, in diesen anderen Modus zu kommen. Auch wenn der vielleicht gerade nötig ist. Das kann eben auch beim Lernen ein Problem sein. Und das kann eben ein Problem sein, wenn Studierende jetzt gerade eine Prüfung zu schreiben haben und beide Verhaltensmuster brauchen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Wenn die jetzt das andere Verhaltensmuster brauchen, wenn sie das logisch-rationale Denken brauchen, es ist gerade nicht aktiviert, dann ist es schwierig. Und umgekehrt auch, wenn eben die Intuition und die Kreativität fehlt, dann fehlt sie einfach. Und dann ist es eben schwierig, in diesen Zustand zu wechseln. Und dafür gibt es aber Tricks und da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Es ist so, dass diese beiden Verhaltensmuster sich super ergänzen. Wenn man das ein bisschen in seinem Leben mal so beobachtet, dann sieht man das auch. Die bereichern sich. Das ist so wie Tag und Nacht, hell und dunkel. Und sie sind auch gleichwertig. In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass das logisch-rationale Denken eher höher bewertet wird. Und wenn man dann im Fühlen ist, ach ja, es wird so ein bisschen ja nicht so hoch bewertet, aber eigentlich sind sie wirklich gleichwertig. Und Intuition ist ja auch eine wichtige Fähigkeit, eine wichtige Fertigkeit auch, und mal tatsächlich nachgewiesen, das steht auch in diesem Buch von dem Herrn Kahnemann, dass Intuition sehr korrekt sein kann. Und das ist interessant, da gibt es wissenschaftliche Studien zu. Intuition ist immer dann sehr korrekt, wenn sie sozusagen auf Vorerfahrungen beruht. Also wenn sozusagen ein Wiedererkennen bekannter Situationen möglich ist. Und das ist ein Grund, warum wir auch so viel üben, gerade in der Mathematik. Ich bin ja Mathematikprofessorin. Und wenn wir so viel üben, dann gibt es sozusagen eine Möglichkeit, auf Vorerfahrungen zurückzugreifen. Weil andererseits kann Intuition auch ziemlich daneben gehen, wenn man eben diese Vorerfahrung nicht hat. Weil wir dann eben mit Vorerfahrungen vergleichen, die gar nicht problemrelevant sind. Weil wir jetzt gerade bei der Mathematik sind, man braucht gerade in der Mathematik beides. Also man braucht die Intuition, man braucht die Kreativität, man braucht die Idee. Wenn ich jetzt gerade mal an die Integralrechnung denke, da braucht man die Idee. Da hat man viele, viele, viele Verfahren und man braucht aber die entscheidende Idee, welches von diesen Verfahren jetzt zum Ziel führen könnte. Und wenn man die nicht hat, dann ist man ziemlich aufgeschmissen, auch wenn man vielleicht alle Verfahren drauf hat. Und umgekehrt braucht man natürlich auch die Verfahren, um tatsächlich die Aufgabe auch lösen zu können. Also man braucht beides. Und man muss gerade in der Mathematik auch ziemlich schnell wechseln, immer zwischen diesen beiden Aspekten. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum Mathematik doch vielen Menschen schwerfällt, weil sie eben ständig wechseln müssen zwischen Intuition, Kreativität und dem logisch-rationalen Denken.
Antje, kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, jetzt so als Zuhörer, wie erkenne ich denn, wann bin ich in dem einen Modus, wann bin ich in dem anderen? Und wie stufe ich mich selber ein? Weil du hast ja gesagt, so Menschen tendenziell neigen mehr zu dem einen oder mehr zu dem anderen. Vielleicht kannst du es durch Beispiele noch ein bisschen greifbarer machen.
Also wir haben ja schon gesehen, im intuitiv-kreativen Verhaltensmuster, das ist so ein bisschen automatisch. Es geschieht mir, es passiert, ist unwillkürlich, es ist so ein passives Mitfließen und nicht so sehr ein willentliches Tun. Es geht weitgehend mühelos, spontan, intuitives Erfassen, das kennen wir ja. Und es ist visuell orientiert, das ist vielleicht später nochmal dafür wichtig, wenn es darum geht, Lösungen zu finden oder wenn es um das Lernen geht. Also die intuitiv kreativen Menschen, die brauchen auch einfach Bilder oder müssen denken und fühlen mehr in Bildern. Und es ist ein strukturloses Aufploppen von Ideen und Eindrücken, die dann erst strukturiert werden müssen. Also es ist auch so ein ganzheitliches, assoziatives Denken. Und das andere, das logisch-rationale Verhaltensmuster, das sind so die zielstrebigen Typen, die Ziele im Leben haben und die auch verfolgen. Und da geht es um das aktive Tun, scheinbar willentliches Tun. Das erfordert mentale Anstrengung und Aufmerksamkeit, das haben wir schon gesehen. Es ist systematisch, es ist fokussiert, es ist sehr detailliert. Also es geht um die Einzelschritte, die Einzelteile. Und es ist eben nicht visuell, sondern es ist eher verbal. Das heißt, es ist in Worte oder in Formeln fassbar. Und es ist ein strukturiertes Denken, also es geht darum, einen Plan zu erstellen und den dann abzuarbeiten, Regeln zu befolgen und so lineare Ursache-Wirkungszusammenhänge auch zu finden. Während im anderen Modus, im intuitiv-kreativen Modus, da geht es eher um die Vernetzung von Fakten und ganzheitlich assoziatives Denken. Das ist ganz was anderes.
Und wie kann ich jetzt rausfinden, wo mein Schwerpunkt oder wo meine Angewohnheit oder meine Neigung liegt?
Ja, das eine ist, dass man sich ja so ein bisschen selber einschätzen kann. Bin ich eher so zielstrebig in meinem Leben und fokussiert und finde für alles eine logische Erklärung und so? Oder schwimme ich mehr so mit dem Leben mit und schaue mal, was so kommt? Das ist dann eher dieser intuitiv-kreative Modus. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt sogenannte Hirndominanztests. Das klingt so ein bisschen, als würde das mit den Hirnhälften zu tun haben. Inzwischen ist wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht so ist. Aber diese Hirndominanztests, sowas gibt es auch im Internet, kann man mal machen. Und die fragen zumindest näherungsweise diese beiden Verhaltensmuster ab. Und das kann ein Hinweis sein, das kann ein Tipp sein, sozusagen nochmal zur Unterstützung, bin ich eher in dem einen Modus oder bin ich mehr in dem anderen Modus. Ansonsten ist es einfach eine Forschungsaufgabe zu schauen, in welchem Verhaltensmuster bin ich gerade. Wir hatten vorhin schon mal kurz besprochen, dass unser Schul- und Hochschulsystem eher logisch-rational orientiert ist. Es ist aber so, dass ungefähr die Hälfte der Menschen intuitiv-kreativ ist. Ich habe meine Studierenden befragt, da waren sogar 2/3, die sich intuitiv-kreativ einschätzen würden und nur 1/3, die sich logisch-rational in ihrem Haupttyp jetzt einschätzen würden. Und das bedeutet aber, dass diese Menschen, die intuitiv-kreativ sind, ein bisschen benachteiligt sind beim Lernen an Schule und Hochschule. Und deswegen finde ich es wichtig, die auch zu unterstützen und für die jetzt so ein paar Tipps zu geben, wie sie denn lernen können. Weil auch das ist nachgewiesen, wenn man immer versucht, aus dem fremden Modus, aus dem, wo es nicht dominant ist, herauszuarbeiten, das ist anstrengend. Das ist das Anstrengendste, was man sich vorstellen kann. Also wenn Menschen, die kreativ, intuitiv sind, jetzt krampfhaft versuchen, logisch, rational zu arbeiten, dann ist es das Anstrengendste, was man sich vorstellen kann. Und umgekehrt natürlich genauso. Also wenn logisch-rationale Menschen jetzt versuchen, unbedingt kreativ, intuitiv zu sein, dann ist es eben auch anstrengend und auch wenig freudvoll. Und sie können eben auch ihr eigenes Potenzial nicht ausschöpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder sozusagen aus seinem eigenen Hauptsystem heraus, eigenen Hauptverhaltensmuster heraus eben Aufgaben löst.
Wie können die intuitiv-kreativen das machen, wenn sie in einem anders ausgerichteten System sind?
Naja, das eine ist, erstmal sich klar zu machen, sie sind in einem anderen System und das ist nicht weniger wertvoll. Sie sind genauso wertvoll wie die logisch-rational und zielstrebigen Menschen. Und es ist auch kein Zeichen von Dummheit oder Unsortiertheit, sondern sie haben einfach einen anderen Zugang. Einen anderen Zugang zu Aufgaben, einen anderen Zugang zu Problemlösungen. Und intuitiven Menschen hilft es oft, weil sie eben visuell orientiert sind, erstmal eine Ideensammlung zu machen für das jeweilige Problem. Also ich gehe jetzt mal speziell aufs Lernen ein, ein Problem ist zu lösen und dann ist es wichtig, erstmal eine Ideensammlung zu machen und die kann völlig unstrukturiert sein. Also ich will da jetzt gar nicht von Mindmaps oder sowas sprechen, sondern es geht wirklich darum, völlig strukturlos erstmal alles zusammenzutragen, was zu diesem Problem passt. Und dann kann man später, dann entsteht sozusagen aus den Impulsen heraus die Lösung der Aufgabe, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und wie kann sich das dann strukturieren. Also ich mache das selbst zum Beispiel bei der Vorbereitung von Vorlesungen und auch von Vorträgen. Ja. Dann ist es hilfreich, Lernbereiche zu schaffen, die zeitlich offen sind und wo Pausen eben auch eher nach dem individuellen Bedürfnis gemacht werden, statt jetzt nach einem festen Stundenplan. Das ist was, was eher an die Lehrenden geht, aber manchmal kann man sich das ja auch selber einrichten. Weil es ist so, dass Unterbrechungen einfach den schöpferischen Prozess auch stören, auch Zeitdruck und auch Leistungsdruck. Ich merke das auch immer wieder bei Studierenden im Programmierpraktikum. Wenn ich sozusagen kreative Aufgaben stelle, wo es nicht darum geht, einen festen Algorithmus nachzuprogrammieren, sondern einfach eine Lösung für ein Problem zu finden, dann ist es so, dass diese Aufgaben beliebter sind, obwohl sie eben fordernder sind und anstrengender sind. Die Studenten haben mehr Freude dran und sie lernen auch mehr. Und wenn dann aber die Zeit zu Ende ist und es keine Möglichkeit gibt, das länger zu machen, dann ist einfach die Motivation auch weg, da sich nochmal ranzusetzen, um das Ganze fertig zu machen. Also da wäre es einfach hilfreich, wenn die Strukturen an der Hochschule auch ein bisschen flexibler wären. Dann weiß man, dass logisch-rationales Denken unheimlich viel, überproportional viel Glucose verbraucht. Das heißt, der Blutzuckerspiegel sinkt und damit auch die Motivation und die Selbstkontrolle. Und wenn man dem Körper einfach Glucose wieder zuführt in Form von Trockenfrüchten oder von Traubenzucker, dann fördert das eben die Leistungsfähigkeit. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache auch für die Prüfung. Es fördert auch die Motivation und die Selbstkontrolle. Und umgekehrt, wenn man den intuitiv-kreativen Aspekt unterstützen möchte, dann ist Eiweiß in Form von Nüssen oder Joghurt ganz hilfreich. Also dieses klassische Studentenfutter unterstützt sozusagen beide Aspekte und ist immer noch die erste Wahl.
Also kreativ, intuitiv würde man unterstützen durch Eiweiß und das andere eher durch Zucker, durch Glucose.
Ja, genau. Okay. Und man weiß auch, dass die Stimmungslage einen starken Einfluss auf unsere intuitiv und kreative Leistung hat. Und wenn man sich unwohl fühlt, unzufrieden fühlt oder gar depressiv, dann verlieren wir auch unseren Kontakt zur Intuition. Das haben wir vielleicht selber auch schon mal festgestellt, dass es dann manchmal nicht geht. Und da kann man eben auch selber schauen, dass man sich in einen guten Zustand versetzt, indem man zum Beispiel an den letzten netten Urlaub denkt oder das letzte schöne Erlebnis, um tatsächlich dann diese Aspekte auch zu aktivieren. Was wir eben schon gesehen haben, ist, dass unser mentales System, unser logisch-rationales System neigt zur Faulheit. Also Faulheit in dem Sinne ist die Neigung, nur die Mühe aufzuwenden, die unbedingt notwendig ist. Und das bedeutet eben auch, dass man manchmal auch keine Lust hat, irgendeine Aufgabe zu lösen. Und da kann es helfen, dass man eben auch die Aufgaben so formuliert oder für sich so umformuliert, dass sie eben auch den intuitiv-kreativen Aspekt ansprechen, weil der ist ja eher mühelos unterwegs. Und da entsteht auch dann erstmal die Freude an der Arbeit, was bei dem mentalen System, also bei dem logisch-rationalen System eher ein bisschen schwierig ist. Also ich mache das zum Beispiel so mit Studierenden, dass ich in meinem Aufgabenzettel dann auch immer Aufgaben habe, die das intuitiv-kreative System ansprechen und die werden auch immer als erstes von den Studierenden bearbeitet. Und wenn sie da dann ein Erfolgserlebnis hatten, dann haben sie auch Motivation, sich mit den anderen Aufgaben zu beschäftigen. Wir haben noch zwei interessante Themen offen. Und zwar geht es darum, um den Wechsel dieser Verhaltensmuster. Und das eine Thema wäre, wenn Menschen in einem Modus festhängen und aber den anderen brauchen, dann kann das schwierig werden. Das könnte als Beispiel sein, jemand hat 5 Bücher angefangen zu lesen oder von mir aus auch zu schreiben und keins wird fertig. Oder umgekehrt kann jemand lange Rechnungen durchführen, aber die passen leider nicht zur Aufgabenstellung. Also da ist sozusagen dieses Feststecken oder Festhängen in einem Modus. Und das andere, was passieren kann, was viele Studierende auch kennen, ist, dass man unter Stress plötzlich und unerwartet in den anderen Modus fällt. Das kann sein, dass Menschen, die eher logisch-rational orientiert sind, dann plötzlich in einen strukturlosen Zustand fallen und überhaupt keinen Zugriff mehr auf das gelernte Wissen haben. Prüfungsangst. So ein typisches Beispiel. Es kann ein bisschen zur Panik gehen. Und was man dann machen kann, um tatsächlich wieder in seinen Hauptmodus zu kommen. Worum es gehen soll, also um einen unbewussten oder bewussten Wechsel der Verhaltensmuster. Und ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, überhaupt von diesen Verhaltensmustern zu wissen. Dieses Wissen darum, ich bin jetzt einfach in das andere Verhaltensmuster gerutscht. Ich bin jetzt in diesem Verhaltensmuster und brauche das andere. Das macht schon mal ganz viel, dass man das einfach weiß. Dass man nicht einfach...
Und versteht.
Und dass man das auch versteht.
Was mit einem los ist. Ja.
Ja, weil das ist oft ein ganz wichtiger Aspekt, der auch diesen Stress nochmal unterstützt, weil man überhaupt nicht weiß, was ist denn los mit mir. Ich bin in einem Zustand, den kenne ich gar nicht von mir. Wenn Menschen sehr logisch-rational sind, dann kennen sie vielleicht gar nicht diesen intuitiv-kreativen Modus, wo die Gefühle hochkommen, wo man strukturlos ist und auch so ein bisschen schwimmt, gar nicht richtig weiß, was los ist. Wenn man aber weiß, es ist einfach nur ein anderer Aspekt von mir und das hat jeder Mensch, das entspannt natürlich erstmal. Oft versuchen Betroffene auch noch die Symptome vor anderen oder manchmal auch vor sich selbst zu verbergen. Das darf keiner mitkriegen. Und das macht natürlich nochmal zusätzlich Stress. Wenn man aber weiß, es ist einfach nur ein anderer Modus, es ist ein anderes Denkmuster, was jetzt aktiv ist in mir, das entspannt natürlich auch. Und jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat diese zwei Denkmuster und manchmal sind wir in dem einen und manchmal sind wir in dem anderen. Und wenn man das weiß, dass es diese zwei Denkmuster gibt und dass man eben auch unter Stress mal in den anderen rutschen kann, dann merkt man einfach, oh, mein System ist jetzt einfach abgestürzt. Das System muss neu gestartet werden. Und wir können uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten, wie man dieses innere System sozusagen neu starten kann. Weil das ist ganz wichtig zu wissen.
Ja.
Weil wenn man jetzt krampfhaft versucht, es zu ändern, zu sagen, ich muss jetzt aber, weil ich sitze jetzt in der Prüfung und ich muss jetzt logisch rational denken, das hilft ja eher selten. Ja, der Trick ist erstmal ja zu sagen zu der jeweiligen Situation. Das ist okay so. Ich meine, es ist ja da. Und wenn man sich das zumindest sagen kann, es ist jetzt okay so, es ist jetzt so, auch wenn man das vielleicht gar nicht unbedingt fühlen kann oder glauben kann in dem Moment, es hilft schon, die Situation zu entspannen. Und wenn man dann sozusagen sich auch wirklich die Zeit nimmt, einen Moment innezuhalten mit diesem inneren Okay, dann entspannt sich das. Und dann kann man meistens auch relativ schnell in das jeweils dominante System zurückwechseln. Und dafür gibt es nochmal spezielle Tipps. Die sind nicht alle in Prüfungen anwendbar, aber man hat es ja auch manchmal in Nichtprüfungssituationen, wo man einfach in das andere System muss. Und da können wir jetzt noch ein bisschen drüber reden. Also es geht einmal um den Wechsel in das logisch-rationale System. Also man ist sozusagen im kreativ-intuitiven System und möchte in das logisch-rationale System, in sein Hauptsystem wechseln. Und eins, was man auch gut in Prüfungen machen kann, ist ein innerliches Zählen, auch Schritte zählen. Wenn man vielleicht gerade unterwegs ist, kann man auch ganz gut marschieren. Es lässt einen gut in dieses System kommen. Es hilft auch zu diskutieren, Lösungen zu diskutieren, Probleme zu diskutieren oder einen fertigen Lösungsweg für ein mathematisches Problem zum Beispiel aus einem Lehrbuch oder von einer Musteraufgabe nachlesen, nachvollziehen. Das hilft, in dieses System zu kommen, in das logisch-rationale Denken zurückzukommen.
Also von einer anderen Aufgabe, die man irgendwo mitgeschrieben hat,
ja,
oder die man
genau
hat. Ja,
genau. Was interessant ist, was ich jetzt gelesen habe, ist, wenn wir eine schlecht lesbare Schrift haben, also die einen ganz schlechten Kontrast hat, dann aktiviert das oder mobilisiert das nachgewiesenermaßen unser mentales System. Und das hat dann sozusagen Folgen auch für andere Aufgaben, wo eben dieser Aspekt nötig ist, die gehen dann auch besser. Also man kann sich sozusagen auch ein kleines Stückchen Papier mit irgendwelchen Worten in einem schlechten Kontrast immer dabei haben. Und wenn man dann versucht, es zu entziffern, das aktiviert, das mobilisiert unser logisch-rationales Denken.
Es gibt sogar einen Font, habe ich neulich gelesen, den kann man sich irgendwo runterladen im Internet. Da haben die Buchstaben alle so kleine Lücken. Also sie sind fast da, aber es fehlen so Stücke. Und dieser Font soll auch besonders gut sein zum Lernen.
Mhm. Weil er eben dieses logisch-rationale System aktiviert. Das kann man nachweisen. Selbst Stirnrunzeln genügt, um dieses logisch-rationale System zu aktivieren. Und das geht gut, wenn man einen Stift nimmt. Das können jetzt unsere Zuhörer auch mal ausprobieren. Vielleicht haben sie gerade einen Stift dabei und den mit dem Spitzenende oder mit dem Radiergummiende in den Mund steckt. Dann zieht sich die Stirn so ein bisschen kraus und schon das genügt, den logisch-rationalen Aspekt zu aktivieren.
Stimmt, ich habe es gerade ausprobiert, ist so.
Ja. Und wenn wir gerade dabei sind, können wir den Stift mal andersrum in den Mund nehmen, also sozusagen quer. Und dann kriegen wir so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht und das aktiviert unser intuitiv-kreatives System. Auch das hat man tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Ja, und wenn wir jetzt beim Wechseln sind in das intuitiv-kreative System, dabei hilft auf jeden Fall innere Ruhe durch eine Weile nichts tun oder nur so in die Gegend schauen oder eben auch Entspannung. Das ist das, was man sich in der Prüfung wegen dem Zeitdruck oft nicht zugesteht, aber es hilft. Also es wäre wichtig, sich wirklich diese Zeit zu nehmen, das einfach erstmal da sein zu lassen, was da ist, bevor man dann wechseln kann. Intuitives Malen hilft auch, in diesen Zustand zu kommen. Man fängt irgendwie mit Kringeln an und schaut dann mal, wie sich so weitermalt. Auch ein inneres Singen von einer einfachen Melodie, zum Beispiel Hänschen klein, hilft, in dieses System zu kommen. Oder etwas emotional Auffühlendes, Lesen oder Anschauen, das mache ich häufig und das hilft mir sehr gut. Gibt dieses extrem schnelle, intuitiv-kreative Schreiben, da bist du die Fachfrau für. Auch das hilft, in das intuitiv-kreative System zu kommen. Und es gibt einen Nachweis, wieder eine wissenschaftliche Studie, wenn Menschen Macht haben, zum Beispiel in Führungspositionen, oder wenn man ihnen das Gefühl gibt, Macht zu haben, oder sie daran erinnert, dass sie einmal Macht besessen haben, dann steigert es ihr Vertrauen in ihre Intuition und Kreativität und aktiviert dadurch diesen Aspekt. Es ist vielleicht wichtig, wenn man so Studienarbeiten macht oder überhaupt solche Abschlussarbeiten schreibt, dann braucht man ja immer neue Ideen. Und wenn man sich dann in so einen Zustand versetzt, dass man sich erinnert, oh, ich habe ja mal Macht gehabt oder ich habe noch welche, ich bin vielleicht in einer Führungsposition, ich habe vielleicht eine kleine Arbeitsgruppe, wo auch immer. Und wenn es eine Lerngruppe ist, dann aktiviert das diesen Aspekt. Ja, das sind erstmal meine Tipps zum Wechseln dieser beiden Modi, dieser beiden Denkmodi. Und ich glaube, das Wichtigste ist aber einfach zu wissen, es sind zwei unterschiedliche Denkmuster, Verhaltensmuster und jeder Mensch hat die. Und ja, sie können einfach wechseln, sie können bewusst wechseln, sie können unbewusst wechseln und dass wir dem nicht so ausgeliefert sind, sondern einfach darum wissen, dass es sowas gibt. Ich glaube, das entspannt ja schon ganz viele Situationen.
Und dass man weiß, dass man sie beide braucht im Studium oder beim Lernen und dass man weiß, dass in unserem Hochschulsystem eigentlich öffentlich thematisiert wird nur dieses rational-logische Denken. Und dass man sich eventuell für den anderen Denkmodus selber Freiräume schaffen muss.
Mhm, genau. Aber auch die Hochschulen wandeln sich und auch da wird es Änderungen geben. Da sind wir ja dabei.
Ja.
Dass es zum Beispiel keinen starren Studienplan mehr gibt, sondern dass die Lernenden sich sozusagen genau die Module raussuchen, von welchen Hochschulen auch immer, Internet macht's möglich, und dann genau das lernen, was sie jetzt für irgendein Thema gerade brauchen und nicht unbedingt das, was jetzt auf ihrem Studienplan steht.
Genau.
Sowas gibt's ja schon.
Projektarbeit. In Hannover. Wo Projektarbeit, ja, wo in einem gewissen Zeitraum selber strukturiert die Studenten sich irgendwas erarbeiten. Ja.
Ja. Das wird auch mehr. Wir haben inzwischen 2 Projektarbeiten im Studium. Und das ist auch gut.
Antje, gibt's noch irgendwas abschließend, was du den Hörern mitgeben möchtest?
Ich glaube, es ist eine ganz spannende Aufgabe, ein ganz spannendes Forschungsprojekt, bei sich selbst zu beobachten, wann bin ich in welchem Modus. Das kann man so ein bisschen als Forschungsprojekt auch sehen. Wann bin ich im intuitiv-kreativen Verhaltensmuster? Wann bin ich im logisch-rationalen Denken? Und zu schauen, wie schnell, wie einfach kann ich wechseln? Was ist mein Hauptmodus? Wann zum Beispiel Urlaub? Ne, bin ich vielleicht ganz anders strukturiert als während der Arbeitszeit? Das einfach mal zu erforschen. Wann bin ich in welchem Modus? Wie fühlt sich das für mich persönlich an? Das logisch-rationale Verhaltensmuster, wie fühlt sich für mich persönlich das an, wenn ich im intuitiv-kreativen Modus bin? Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Forschungsprojekt, das mal rauszufinden. Und dann kann man eben auch schauen, was hilft mir, in diesen Modus zu kommen? Was hilft mir, den zu unterstützen? Was behindert den vielleicht? Auch das kann ganz individuell dann auch sein. Auch das einfach mal zu erforschen, ist, glaube ich, ein spannendes Thema.
Ja, und ein Punkt, den würde ich jetzt gerne nochmal betonen, weil ich weiß, als ich angefangen habe, mich selber mit diesem Thema zu beschäftigen, dass mir das da zum ersten Mal so bewusst geworden ist. Wir haben beide die Fähigkeit, zu kreativ, intuitiv zu denken und zu agieren oder logisch-rational. Und man braucht im Leben und beim Aufgaben und beim Studium, man braucht beides. Was ich früher nicht wusste und nicht begriffen hatte, dass es wirklich nicht möglich ist, mit beiden gleichzeitig zu arbeiten. Es ist wirklich ein Wechsel. Du hast, glaube ich, gesagt, so wie Tag und Nacht und hell und dunkel. Also wir schalten um zwischen intuitiv, kreativ, rational, logisch und dann wieder zurück. Also das ist eben, wenn ich in einem logisch-rationalen Zustand bin, nicht möglich ist, gefühlsmäßig intuitiv, kreativ zu agieren. Und das zu verstehen, dass man entweder in dem einen oder in dem anderen Zustand ist. Und wenn man merkt, man braucht den anderen, genau dann greifen diese Tipps, die du heute erklärt hast, dass man weiß, wie kann ich jetzt wechseln. Aber beides gleichzeitig geht eben nicht.
Das ist nochmal ein wichtiger Beitrag, einfach zu sehen, es ist tatsächlich so, auch das kann man an sich selber ja schön beobachten. Wie geht das? Wie funktioniert das? Und es ist tatsächlich so, man kann nicht in beiden gleichzeitig sein. Und man kann eben auch, wenn man in einem kreativ-intuitiven Modus ist, auch nicht logisch-rational denken, so sehr man es auch versuchen mag.
Ja.
Deswegen ist das mit diesen Wechseln so wichtig.
Genau. Das fand ich jetzt aber auch nochmal wichtig, das zu betonen. Ja gut, herzlichen Dank für heute, Antje.
Ja, gerne, es hat mir Spaß gemacht, es hat mir Freude gemacht und ich bin gespannt schon, darauf.
Ja. Welches nächste, wollte ich gerade auch sagen, war Gedankenübertragung. Ich bin schon sehr gespannt, welches nächste Thema sich für ein Podcast-Gespräch zwischen uns auftun wird.
Es wird sich immer was finden.
Genau.
Das war Studium mit Rückenwind. Der Erfolgspodcast für alle, die leichter, erfolgreicher und entspannter lernen möchten. Von und mit Kira Klenke. Und übrigens, ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung als Lehrende und als Coach, in Ihnen steckt viel mehr als Sie es heute selber glauben.